Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Locker Room die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur mit seinen Freunden hinter verschlossenen Türen bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web, auch kurz www, hinausposaunen.
I have to switch in English. Ja, das war sehr gut. Heute haben wir spannende Themen, denn wir, glaube ich, können aus dem Nähkästchen plaudern, was uns gerade so umtreibt. Wir haben gerade einiges vor, viel zu tun, stehen einige Sachen an. Was brennt denn dir am meisten auf den Nägeln?
Dass ich aktuell ein bisschen traurig bin.
Du bist traurig?
Ja.
Warum?
Irgendwie, wir sind gerade in so einer Phase, wo wir sehr viel machen, so hinter den Kulissen, ne? Wo es aber nach außen so das, was man sieht, da ist irgendwie der Wurm drin.
Es ist ja, das stimmt. Es ist gerade so eine Zwischenphase. Also hinter den Kulissen passiert sehr viel. Business machen, arbeiten, ja. Dinge voranbringen, Relaunches und Co.
Ja, ja.
Also da passiert richtig viel. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist dann so eine gewisse Unzufriedenheit. Also es ist eine Vorfreude da, aber es ist auch eine Unzufriedenheit, weil man halt gerade irgendwie so ja ein bisschen durchhängt, gewisse Sachen nicht sichtbar sind. Und YouTube ist generell gerade ein bisschen.
Boah, YouTube ist richtig schwer. Jetzt mal
anstrengend.
Wir können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dafür sind wir ja hier da. Mhm. Aktuell, YouTube läuft richtig schlecht.
Läuft richtig schlecht. Also aufruftechnisch,
ja.
Auch monetär,
ja.
Das ist natürlich klar, das geht ja auch irgendwo Hand in Hand. Leute, woran liegt's? Warum guckt ihr weniger YouTube? Die gerade da sind, vielleicht einfach mal, das ist eigentlich mal interessant, einfach mal Umfrage. Also diejenigen, die gerade die Umfrage beantworten können, gucken offenbar YouTube, aber guckt man irgendwie weniger. Apropos Leute, um uns ein bisschen zu pushen, wenigstens noch ein paar Aufrufe, gerne mal den Kanal liken und abonnieren. Jetzt denken die wahrscheinlich, Mensch, die zwei haben die nichts Besseres zu tun, als hier zu jammern. Nee, ist kein Jammern, nur eine Beobachtung. Also man sieht das ja auch generell bei anderen Kanälen.
In der gesamten Finanzbranche ist gerade keiner, der es irgendwie schafft, adäquate Aufrufe zu erzielen. Und
verrückt eigentlich, weil die Börse läuft ja, also ja. Wir haben DAX über 18.000, wir haben Bitcoin auf über 70.000, wir haben Gold auf Allzeithoch, also eigentlich läuft gerade alles. Eigentlich verrückt, oder?
Es ist ja, dass YouTube so saisonale Schwankungen hat, ist normal. Und wir hatten in der Vergangenheit auch mal Phasen, wo es nicht so lief. Und dann hat man einfach weitergemacht und dann kam es schon. Dann hat man ein, zwei Interviews gemacht, die irgendwie krass liefen. Und dann kommt so ein Kanal in Schwung. Gerade ist es so, dass auch Interviews mit Gästen, die auch immer eine große Zielgruppe haben, die immer geklickt haben, dass die auch gerade nicht klicken. Also ist es weniger. Ich habe so ein paar Theorien, woran das liegen kann.
Bist du jetzt etwa ein Schwurbler
geworden? Nee, einfach, das ist ja so, wenn du dir mal ansiehst, also da ist mir euer Feedback auch super wichtig, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, dass der Finfluencer-Markt, gerade auf YouTube, der ist gerade übersättigt. Mit Content, den wir alle kennen.
Ja, ich mein, übersättigt und vor allem mit viel demselben. Also ja, es gibt wenig Innovation.
Wenn man sich mal ansieht, so die ersten YouTuber in Deutschland, die so angefangen, gar nicht im Finanzenbereich, vor 10 Jahren, 12 Jahren, die wenigsten konnten sich halten, weil einfach der Content sich verändert. So, dann kommt ein neuer, der irgendwie ein Format etabliert und dann gehen da wieder alle drauf und dann kommt wieder was Neues und wieder was Neues. Und wenn du die in der Finanzbubble guckst, du warst ja einer der Ersten.
Ja, es war, ich glaube, wer war der allererste?
Kolja,
Aktien mit Kopf, denke ich, war Finanzfluss, war auch.
Und der hat ja auch sein Content geändert.
Ja, das stimmt.
Nein, aber
Kolja hat gesagt, Kolja hat natürlich auch, das muss er jetzt mal sagen, dass, so wie ich das verstanden habe, das rational angegangen. Ich will jetzt gar nicht den Content bewerten, aber der hat eben auch gesagt, die Aufrufe, Aktienvideos laufen nicht so. Ja, ich mache dann wieder Aktienvideos, wenn quasi die Leute gucken. Was natürlich so gesehen eine Reaktion auf den Markt einfach ist. Also klar.
So, und wenn du jetzt mal ganz selbstkritisch, wenn du dein Content von vor 6 Jahren betrachtest, nicht, dass du inhaltlich besser geworden bist, ist klar, aber formattechnisch, du vor 6 Jahren und jetzt, hat sich da so viel geändert?
Formattechnisch, ja gut, vor sechs Jahren würde ich schon sagen, deutlich zu vor 3-4 Jahren. Ja, die Qualität ist deutlich besser geworden, ja, aber Innovation, ja, würde ich sagen, eher wenig. Das stimmt.
So,
und aber das ist gut. Ich merke gerade selber,
voll.
Dass man jetzt nicht alte Zöpfe abschneiden will nach dem Motto, man macht jetzt alles anders, aber es ist eine gewisse Unzufriedenheit da.
Wir sind gerade eigentlich in einer schönen Situation.
Und Unzufriedenheit ist eigentlich etwas sehr Schönes. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in Passivität verfällt und in Jammer, sondern eigentlich, dass aus dieser Unzufriedenheit was Neues entsteht. Und wir haben komischerweise, wir hatten sogar heute eine gute Idee. Direkt vor dem Talk.
Ja.
Und das kam eigentlich so hier im Vorbeigehen.
Weil wir gezwungen werden. Weil auch da, wir hatten ja Ende...
Ist auch schön eigentlich. Ich mag das auch irgendwie.
Wir hatten ja Ende letzten Jahres schon, also um ganz konkret zu sein, ich rede ganz konkret vom Thema Interviews.
Ja
so,
gut, das ist...
Weil es gibt mittlerweile so viele Kanäle und all diese Kanäle machen... Ich finde, du machst die inhaltlich am besten. Das sage ich nicht, weil du mein Geschäftspartner und Freund bist, sondern ich finde, du machst das einfach mit Abstand am besten, aber das ist was anderes.
Finde ich auch.
Das Thema Interviews, selbe Länge mit denselben Leuten, überall.
Mhm. Ja, und die erzählen natürlich auch nicht überall was Unterschiedliches.
Nein, das ist natürlich klar. Du hast einen Experte und es kann sein, dass der auf 3-4 ähnlichen Kanälen innerhalb von 2 Wochen zu sehen ist. Und dass ihr dann natürlich nicht Bock habt, euch das alles anzusehen, ist klar. Und da muss ich jetzt auch mal ganz selbstkritisch sagen, ich habe da auch keine Lust mehr drauf.
Nee, so. Ich merke das ja auch selber als Interviewer, weißt du, das ist auch ein Problem. Also es gibt natürlich Gäste, die erzählen einem was Spannenderes und es gibt Gäste, die erzählen einem nicht so was Spannenderes. Dass man da selber auch schon, also nicht, dass jetzt die Motivation fehlt, dass man sich jetzt davor denkt, aber es ist vielleicht nicht mehr diese Neugier da, beziehungsweise man weiß schon zu sehr, was kommt. Und steckt dann schon zu sehr, hat dann vielleicht schon zu sehr diese Brille auf, dass man vielleicht manchmal auch Fragen gar nicht mehr stellt, die jetzt vielleicht jemand stellen würde, der jetzt den Gast nicht so gut kennt oder der jetzt vielleicht so ein bisschen anderen Blick drauf hat. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, ja, neue Interviewgäste generell. Deswegen machen wir auch diesen Lockerroom-Talk, weil es, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, was wir uns auch vorgenommen haben, was wir auch noch zu wenig machen, dass wir mit, ich sage jetzt mal, mit echten Experten sprechen.
Ja.
Also nicht nur mit Experten, sondern mit wirklichen Experten, die tief im Thema drin sind. Also wenn wir zum Beispiel jetzt über Biotech reden, dass wir dann nicht mit einem Fondsmanager reden, sondern dass wir dann mit einem aus der Biotech-Branche reden, zum mal als Beispiel.
Ja, es ist ja einmal das, weil Leute, das ist jetzt echt spannend. Du hast jetzt ein Video, ich finde gut, dass wir darüber reden. Wir haben jetzt ein Video zum Beispiel über die Golden Butterfly Strategie in Kombi mit Gold und Bitcoin gemacht. Das können wir auch mal unten verlinken, weil das ist ein Top-Video. Inhaltlich ist das top.
Und auch aktuell mit Gold und Bitcoin, was gerade los ist.
Und auf Basis meines Buches, deswegen nein.
Das stimmt.
Nein.
Darfst du gerne erwähnen. Findet ihr auch, glaube ich, unten in der Videobeschreibung, soweit ich weiß.
Das ist von den Aufrufen echt mau. Aber die Kommentare darunter extremst positiv. Und Leute, die schreiben, hey, mehr Strategien, das ist wirklicher Inhalt, mega geil. Und wir sind immer zerrissen, halt dann diesen Content zu bringen, der wirklich gut ist, der uns auch gefällt, der aber am Ende geschäftsgefährdend sein kann, wenn wir ihn nur machen. Und dann halt zwischen lauteren Dingen. Deshalb haben wir Ende letzten Jahres, da hatten wir auch eine längere Diskussion zum Thema Interviews. So, und da haben wir schon gesagt, ja, eigentlich wollen wir mehr eigene Inhalte machen, längere Recherchen, halt besseren Content und wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wir wollen diejenigen sein, die so in dieser Finanzbubble so den nächsten Schritt machen. Aber damals war es noch so, die Interviews haben derart gut geklickt, dass sie natürlich dann auch das alles hier finanzieren. So, oder einen Großteil, also ein wichtiger Teil sind, damit wir die Maschinerie hier am Laufen halten können. Jetzt gerade ist es so, die letzten 2 Monate, dass die Interviews auch nicht mehr dieser Faktor sind. So, vielleicht müssen wir jetzt handeln. Und das spüre ich gerade. So, wir setzen uns zusammen und wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir wieder Content machen, den Leute wirklich gerne sehen und der nicht redundant ist. Und da sind wir jetzt gerade schon voll am Brainstormen und ich glaube, wir haben da auch Formate. Und wenn ihr Ideen habt, ja, Sachen, die ihr cool findet, die es aber noch nicht so gibt, ja, dann schreibt uns einfach.
Wir hatten schon eine Idee. Sollen wir das verraten?
Nein.
Worauf wir?
Nein.
Verraten wir nicht.
Nein.
Nee, sonst nicht. Wird das gleich von einem anderen Kanal als Anlass genommen. Nein,
das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das.
Das ist ja eine gute Idee.
Ja, aber weißt du, Mario, ich habe mich da am Anfang auch drüber aufgeregt, wenn Leute etwas kopieren, Thumbnails kopieren und so. Mittlerweile.
Okay. Ja, es ist eigentlich auch völlig egal. Ich habe das neulich gehört, einen guten Satz. Wenn man kopiert, natürlich hat jeder irgendwo mal eine Sache, wo er sich inspirieren lässt und was sagt, das ist eine geile Idee. Aber wenn man quasi alles kopiert oder die schlechtere Kopie von jemandem ist, dann ist man erstens schon mal schlechter und man hat auch Konkurrenz und halt Konkurrenz, die ja im Zweifel gut ist, besser ist und man hat ja noch mehr Nachahmer. Also du hast auch noch die Konkurrenz, weil wenn jemand sehr erfolgreich ist, dann wird er nicht von einem kopiert, sondern von mehreren. Das heißt, ich habe dann auch noch die Konkurrenz von den ganzen Kopierern. Das ist dann natürlich immer sehr gefährlich. Also sich inspirieren lassen und vielleicht mal zum Start sagen, ja okay, das kann man sich mal ein bisschen dran orientieren, aber ich glaube, man muss halt immer rauswachsen oder am besten gleich selber Sachen etablieren. Und ich finde das so faszinierend, auch zum Beispiel bei TikTok ist das auch so ein Ding, wie krass das einfach ist, wenn Leute jedes Video gleich starten und einfach, da gibt's aus München einen, der ist irgendwie lustig, der probiert immer lauter, vielleicht hast du den auch schon mal gesehen, der heißt, glaube ich, Schmidti oder
ja,
so.
Ja, ja, der das Essen in seinem
genau, der sitzt immer in seinem Auto, warum, weiß ich nicht, vielleicht hat er das schon mal erklärt, aber er sitzt eigentlich immer in seinem Auto, kocht da teilweise auch und bevor er probiert, sagt er immer, wir gehen rein. Und das ist total bescheuert, aber es ist halt krasser Wiedererkennungswert. Ja. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt auf der Welt, der sowas Ähnliches macht. Vielleicht hat er sich auch irgendwo inspirieren lassen. Aber das ist mal ein gutes Beispiel. Wirklich, ja, authentisch ist ein Wort, das ich auch eigentlich zum Kotzen finde. Aber es ist halt dann authentisch. Es ist vor allem krasser Wiedererkennungswert. Und man bleibt da einfach hängen. Also man irgendwie freut man sich drauf, wenn man weiß, jetzt kommt das gleich wieder. Irgendwie triggert es einen auch. Aber das ist halt so, wie man das macht, wie das funktioniert.
Das ist spannend. Eine Sache noch für die, die jetzt Angst bekommen, dass wir jetzt in Zukunft alles anders machen. Nein, das ist es auch nicht.
Nee, darum geht's gar
so,
nicht.
So, und Interviews bleiben ein Kernbestandteil deines Kanals. So, weil du da auch super bist und weil es da auch einfach viel zu lernen gibt. Die Frage ist, wie wir generell das alles strukturieren. Ob es dann immer 2 Interviews die Woche sein müssen oder ob wir auch mal dann andere Menschen zu Wort kommen lassen. Das ist super schwer, Leute. Das ist so spannend, jemanden, einen Experten zu etablieren, der Aufrufe zieht. So, und das ist nun mal einfach wichtig für uns. So, ist super schwer. Es gibt Leute, die sind fachlich auf einem wahnsinnigen Level, aber du weißt, dass das Video verreckt. So, und dann zu sagen, ja, neue Leute, ja, aber das ist halt immer für uns auch mit einem unternehmerischen Risiko verbunden. Und deshalb fischt man halt eigentlich immer im selben Teich, aber dieser Teich ist überfischt.
So. Ja, klar.
Ich glaube, die Finfluencer-Branche, in der wir gerade sind, ich glaube, die wird in den nächsten Monaten, in den nächsten 1-2 Jahren sich extremst wandeln. Ich glaube auch, dass einige rausfallen werden. Ich sehe das irgendwie kommen. Das ist schwieriger
geworden. Schadet sicherlich auch nicht. Also dann, wenn sich vielleicht das Beste durchsetzt, denn ja, vielleicht entstehen dann auch neue Lücken, wo ja neuer Content kommt. Und bei uns geht es jetzt auch nicht darum, alles anders zu machen, du hast ja gerade schon gesagt, sondern neue Sachen zu machen. Man muss sich natürlich auch generell überlegen, ich sag mal, wenn es nicht rund läuft, dann hat man ja 2 Optionen. Entweder man macht ein bisschen weniger und geht da vielleicht mehr in die Tiefe, man macht mehr, das ist die Frage. Das sind ja alles so Grundsatzfragen, die man sich stellen muss. Und auch neue Formate, glaube ich, wo wir ja schon eine sehr schöne Idee haben. Das werden wir kommende Woche ausprobieren, oder?
Voll, ja.
Ich habe da richtig Bock drauf. Weißt du, was gerade auch faszinierend ist? Die größten Assetklassen der Welt. Bitcoin hat Silber überholt. Das brennt mir schon auch auf den Nägeln. Das ist schon spannend, wo die Reise hingeht. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, jetzt läuft's gerade, jetzt springen alle auf den Zug auf. Genauso soll man es eigentlich nicht machen. Ja, es ist bei vielen wahrscheinlich schon FOMO, Fear of Missing Out. Und man merkt schon natürlich, so ein Bitcoin wird irgendwie reizvoller, wenn er Momentum hat. Das ist natürlich eigentlich genau die falsche Herangehensweise. Man muss ja kaufen, normal, wenn es billiger ist, wenn es gefallen ist. Aber trotzdem ist Bitcoin, finde ich, schon auch so ein Momentum-Ding. Und jetzt ist ja die Frage 100.000. Ja, knackt er die bald? Das Halving ist ja bald. Also ich finde das schon sehr, sehr spannend. Also ich hätte momentan auch, muss ich zugeben, wenn ich gar nicht in Bitcoin investiert wäre, das würde mich schon nervös machen. Aber ich bin ja schon, ich habe es vor kurzem gesehen, zum ersten Mal gekauft habe ich das 2017. Also eigentlich bin ich, weil alle ja immer sagen, Mensch, hier, der Lochner ist nicht all in Bitcoin, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich schon lange dabei. Also, wenn man das jetzt mal so sagen will. 2017 ist immerhin fast 7 Jahre her. Das war, ich glaube, September, August 2017.
Bitcoin ist so, also, Bitcoin ist so ein bisschen wie Frankreich. man mag es, aber man mag die Menschen drumherum. Also man, ne? Man mag halt nur die Franzosen nicht. Und bei Bitcoin, man mag halt die das war ein Witz. Ich mag die Franzosen sehr. Ich finde die Franzosen super.
Aber die Leute bei Bitcoin nicht. Bitcoin,
du weißt, was ich meine.
Ja,
es ist so ein bisschen, ich weiß, dass du dich da immer rechtfertigen musst.
Es ist faszinierend. Ich finde, es ist interessant bei den, nennen wir sie jetzt mal Bitcoin-Maxis. Da, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Ich finde es interessant. Auf der einen Seite ist das ja wie so ein Schutzwall, weil jeder, der Bitcoin kritisiert, hat die sozusagen gleich an der Backe. Also das ist natürlich so gesehen auch hilfreich. Und ich glaube, das sind auch Leute, die dafür sorgen werden, dass der Bitcoin nicht über Nacht 0 Euro oder 0 Dollar wert sein wird, weil ja, da ist halt schon eine starke Community da und die wird auch ja, im Zweifel eher größer als kleiner. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, kann das auch kontraproduktiv sein, denn man fühlt sich da, glaube ich, gerade wenn man jetzt gar keine Ahnung hat und sich vielleicht mal mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen will, dann fühlt man sich halt, glaube ich, auch schnell mal sehr dumm, sehr ausgegrenzt und denkt sich dann, oh, also irgendwie ist mir das ein bisschen zu, dann kommen ja Ausdrücke wie sektenhaft, wie auch immer. Also es kann sogar teilweise eine, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, kann das, glaube ich, sogar eine abschreckende Wirkung haben. Also das ist eigentlich wirklich, ja, interessant.
Glaubst du, dass Menschen, die keine FOMO verspüren, die besseren Investoren sind?
Ja, es ist ja immer die Frage, was mache ich aus FOMO? Also FOMO verspüren und nach FOMO handeln. Also wenn man nur nach FOMO handelt, dann glaube ich, ist man kein guter Investor. Weil klar, dann renne ich erstens Trends hinterher. Da habe ich auch gleich noch was Interessantes.
Aber wann bin ich Momentum-Investor, was ja nachweislich funktioniert? Und wann bin ich ein Trendopfer?
Nee, also man kann ja Momentum auch ein bisschen früher erkennen. Also der Bitcoin läuft ja jetzt nicht erst seit 2-3 Wochen. Ich habe ja zum Beispiel auch letztes Jahr nachgekauft, wo man jetzt auch sagen kann, oh, das war ein bisschen spät. Aber seitdem ist er halt auch nochmal allein in diesem Jahr schon 70% gestiegen.
Ja.
Also es gibt ja auch frühes Momentum, spätes Momentum. Jetzt kann er natürlich nochmal um 70% steigen die kommenden Wochen, Monate. Das kann man natürlich sagen, lohnt sich jetzt immer noch. Aber klar, jetzt ist es natürlich schon ein bisschen später. Es ist jetzt eine Weisheit, als halt 70% früher einzusteigen. Also ich glaube, beim Bitcoin ist es schon sinnvoll, wenn man vielleicht ja ein bisschen wartet, bis das Ganze ein bisschen in Schwung kommt und jetzt nicht sagt, ja okay, ich kaufe jetzt immer, wenn er fällt, immer ins fallende Messer rein, sondern es ist vielleicht besser, wenn man dann erstmal abwartet und dann vielleicht, ja, so wie letztes Jahr dann vielleicht ein bisschen spät, aber dann trotzdem den Schwung nach oben eher mitnimmt. Also das ist natürlich immer die Frage, wie man da agiert. Aber ja, ich glaube, das Problem ist, FOMO heißt ja, ich stehe lang an der Seitenlinie und irgendwann halte ich es dann nicht mehr aus und dann gehe ich rein. Das ist ja nicht klassisches Momentum. Also quasi nur Aktien zu kaufen, die alle schon um 500% gestiegen sind.
Ist wie beim Puff, ne? Irgendwann halte ich es nicht mehr aus.
Ja. Und dann heute kommen ja hier die ganz derben Witze.
Soll ich dir was sagen?
Das glaube ich, ist wichtig, das zu unterscheiden.
Was mir bei mir in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen ist, nicht falsch verstehen jetzt, aber für mich selber, ne? Ich verabschiede mich immer weiter vom Thema Aktien und Geldanlage. Also ich selber, also
mental oder?
Nein. Ich liebe das, Strategien und so, aber ich liebe das für andere. Was ich tue. Das kann jetzt der ein oder andere sagen, dass das nicht authentisch ist. Ne, aber das, was ich mache, die ganzen Strategien, das mache ich echt vom Herzen. Und mir macht das super viel Spaß. Aber bei meiner Geldanlage, die ist mittlerweile so aufs Wesentliche reduziert.
Aber das ist ja genau richtig.
Ja.
Das ist ja gerade die Gefahr, wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, dass du viel zu viel machst, viel zu viel handelst, viel zu kompliziert, viel zu viele Aktien, hier, da, oh, da eine neue Strategie. Das ist ja genau richtig, wie du es machst.
Ja, ich weiß nicht, aber so, wenn
du sagst, Depotauszug sollte auf eine Seite passen.
Ja, also ja, wenn du
im besten Fall,
wenn du sagst, so FOMO und so, ich verspüre das gar nicht mehr. Also auch Nvidia jetzt, ist für mich so, ich freue mich wirklich für jeden, der es hat. Ne?
Nee,
aber ich habe da mittlerweile, ich sag dir auch,
das
wieso.
Depot läuft, ich glaube, wichtig ist, dass das Depot läuft, das eigene. Ich meine, klar kann man immer sagen, oh, jetzt mit Nvidia wäre es nochmal besser und hier und da, aber man hat ja dann auch Sachen, die laufen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, was natürlich blöd ist, wenn mein Depot wirklich der absolute Verrecker ist, dann tut's weh. Ich glaube, wenn aber das eigene Depot läuft und wenn man zufrieden ist mit seiner Strategie, Herangehensweise, dann ist einem, glaube ich, der Rest auch egal, oder? Also ich kann damit auch gut leben,
ja,
dass ich jetzt Nvidia nicht im Depot habe.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel, der Bitcoin läuft ja auch gut, zum Beispiel. Oder United Rentals ist eine Aktie, die super gelaufen ist.
Aber du hast ja zum Beispiel auch viele Einzelaktien.
Ja, ich habe auch eigentlich, ich habe auch zu viele. Also ich habe tatsächlich,
finde ich auch.
Ich überlege wirklich gerade bei diesen größeren Aktien, das ist, ja, jetzt sind wir eh schon mittendrin im Aktienthema, gerade Apple steht bei mir auf der Kippe. Nicht, weil ich jetzt glaube, Apple ist am Ende und Apple ist super schlecht, aber trotzdem das iPhone, da zweifle ich schon. Ich will das jetzt auch noch alles genauer analysieren, wirklich da mal tief reingehen in die Zahlen, in die Studien und Co. Aber trotzdem, man muss sich ja nur das iPhone anschauen. Das hat der Frank Thelen vor kurzem auch gesagt, ist jetzt, weiß ja jeder, ich meine, wo ist jetzt die Innovation? Schau dir die letzten 4, 5 iPhones an, dann höre ich mal, ja, die Kamera ist besser geworden, aber was ist jetzt wirklich Innovation? Gut, jetzt kommt die Apple Vision Pro, ja, ist ganz nett, überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich vertraue in Apple und die werden spätestens in 3, 4, 5 Jahren irgendwas Krasses bringen.
Das Auto-Ding ist
vom Auto wird's jetzt schon mal nicht. Also die Frage ist ja klar, Cash-Cow ist das. Ich meine, das wird stabil weiterlaufen. Wir werden wahrscheinlich auch unsere iPhones kaufen, wie so richtige NPCs, werden einfach dann, aber ich bin jetzt sowieso kein Mensch, der jedes Jahr, also jedes Jahr finde ich verrückt, weil das ist ja wirklich Geldverbrennung. Der Akku zum Beispiel bei dem, was ich habe, ist eine Katastrophe, das war eigentlich schon nach wenigen Wochen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das iPhone besser wird von der Qualität. Mhm. Weißt du, du hast nicht wirklich Innovationen. Besser, leistungsfähiger wird's auch nicht. Also es ist okay, aber es kostet ja schon ganz ordentlich. Und da mache ich mir schon Gedanken, ob man solche Aktien wie Apple, weißt du, ob die jetzt über die nächsten 10 Jahre im Schnitt, ich übertreibe jetzt mal ganz plump, ob die 50% PA im Schnitt pro Jahr bringen, weiß ich jetzt aber nicht. Aber
muss sie das? Vielleicht will Apple irgendwann ein super solider Dividendenzahler.
Genau, aber das... Dafür brauche ich jetzt Apple nicht. Also das ist jetzt wieder die Frage, was habe ich für ein Depot, was habe ich für eine Herangehensweise? Also Apple, wenn ich jetzt eher das als Satellit, sage ich mal, sehe, zu meinem Core-Portfolio, dann ist halt die Frage, verkaufe ich Apple lieber und gehe wirklich vielleicht noch ein bisschen mehr in Bitcoin rein, weil da einfach die Chance größer ist. Das Risiko ist vielleicht auch größer, wobei ich würde gar nicht mal sagen, dass Bitcoin riskanter ist als Apple, wenn ich Chance-Risiko sehe, weil die Chance ist bei Bitcoin sicherlich höher und das Risiko, dass Apple in den nächsten 10, 20 Jahren Probleme kriegt, das sehe ich schon. Also jetzt zu sagen, ach, Apple verkauft jetzt noch 50 Jahre, irgendwann sind wir halt beim iPhone 250, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch 20, 30 Jahre so weitergeht und irgendwann wird es eine Innovation geben, aber das kann ja theoretisch auch ein Riesenflop werden, also das weiß ja keiner. Also
ja,
das glaube ich ist also, ein Denkfehler zu sagen, ja, Apple ist in 30 Jahren sicher noch da und der Bitcoin nicht. Also das glaube ich.
Ja, also ich sehe Apple nicht mehr als Satellit. Also für mich ist Apple eine Core-Aktie.
Ja,
also für alle die das jetzt gar nicht verstehen. Also genau. Core ist eigentlich immer so das solide, stabile und die Satelliten, da geht dann die Luzi ab. Und früher war Apple halt immer so eine klassische Satellit-Aktie, auch als sie schon groß war, weil die einfach Wachstumsraten hatten wie Hulle. So, aber mittlerweile in meinem Kopf wäre Apple eine Core-Aktie.
Aber ist sie dann stabil genug? Also zum Beispiel Thema China, muss man sich jetzt so angucken. Weißt du, iPhone-Verkäufe in den ersten Wochen in diesem Jahr um, ich glaube, 24, 25% eingebrochen. Ja. Das meine ich. Also wie stabil ist es dann wirklich? Du hast natürlich recht, profitabel wie Sau, auch jetzt ein guter Dividendenwert geworden. Natürlich ist das so gesehen ein stabiles Unternehmen. Eins der größten Marken, lustigerweise hier Apple, du siehst das jetzt hier, ja. Apple ist das drittgrößte Asset der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Also auf Rang 1 ist Gold, nach der Marktkapitalisierung. Gold ist auf Platz 1, Microsoft auf Platz 2, Apple auf Platz 3, Nvidia auf 4, Saudi Aramco auf 5, 6 ist Amazon, 7 ist Alphabet, 8 ist jetzt der Bitcoin, hat Silber überholt, Silber auf 9 logischerweise, mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen und auf Platz 10 ist Meta.
Ich lese nochmal vor. Gold, Microsoft, Apple, Nvidia, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet, Bitcoin, Silber, Meta. Wenn du bis zum Rest deines Lebens, ne, dein ganzes Geld nur in einen dieser Assets legen müssen, was wäre das? 100%.
Ja, dann würde ich, jetzt ist halt die Frage, was will man? Also,
nein,
aus Sicherheitsgründen würde ich.
Du?
Ja, ich würde Gold oder Bitcoin nehmen. Also, wenn ich Chance will, nehme ich Bitcoin. Wenn ich Sicherheit will.
Was willst du? Bis zum Rest deines
Lebens. Dann würde ich Gold nehmen.
Gold?
Also ich würde auf jeden Fall keine von den Aktien nehmen. Für den Rest meines Lebens. Weil das, da ist ja, also weißt du, so Aktien, die so groß sind, da gibt's ja irgendwann eine natürliche Begrenzung. Also dass sich solche Aktien jetzt nochmal verzehnfachen, wird schwierig. Dann wäre, das muss ich mal vor. Man muss sich ja generell mal vorstellen, wenn man das sieht, wie viel Geld in einzelne Unternehmen steckt. Also das ist sicherlich auch berechtigt.
Du würdest Gold nehmen?
Ich glaube, ich würde Gold nehmen. Was würdest du nehmen? Silber. Es ist schwierig. Also wenn ich jetzt aufteilen dürfte, dann würde ich es natürlich Gold, Bitcoin und dann würde ich vielleicht auch noch ein bisschen was in Microsoft zum Beispiel packen. Aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, ist ja die Frage, wie viel Vermögen hat man schon? Also dass Gold wertlos wird, glaube ich jetzt nicht. Also für einen Vermögensschutz wäre sicherlich Gold, aber auch natürlich mit einer Chance auf Steigerung. Also das ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich mal die Schulden anguckt. Ich meine, die USA, weißt du, wie viel die USA mittlerweile brauchen, um 1 Billion Schulden oben drauf zu packen? Wie viele Tage?
Nicht lange.
100 Tage. Das ist schon 1 Billion. Also 1 Trillion in Englisch. I have to switch in English. 1 Billion auf Deutsch in 100 Tagen mehr Schulden, das ist schon.
That's amazing.
Da That's ist Gold vielleicht natürlich auch nicht so blöd.
I think I would choose gold either.
Ja?
Yeah? Yeah. Or Saudi Aramco.
Saudi Aramco, stimmt. Ja, eigentlich auch.
Why gut. not?
Why not vielleicht? Warum eigentlich nicht mal Saudi Aramco?
I like a lot Saudi Aramco.
Wo würdest du es am wenigsten reinstecken? Das ist auch eine interessante Frage. Boah. Warte, kannst du mal hinlegen.
Ja. I'm sorry.
Boah, also am wenigsten, da wäre ich, glaube ich, fast bei, ich glaube, ich wäre spontan bei Apple oder Alphabet.
Ihr schreibt jetzt in die Kommentare, wo ihr alles anlegen würdet und wo ihr es am wenigsten anlegen würdet. Ihr müsst bis zum Rest eures Lebens. Vielleicht gibt es sogar eine logische Antwort, was man sagen muss. Weißt du, irgendwie lacht mich lacht Microsoft an. Ich sag dir auch, wieso.
Am wenigsten?
Nein.
Am meisten.
Ich sag dir auch, wieso. Guck mal, Gold habe ich dann, ne? Aber irgendwann muss ich es dann, ich muss ja irgendwann bezahlen. So, dann muss ich Gold verkaufen. Ich muss es verkaufen. Ich muss meinen Bestand verkaufen.
Yeah.
Bei Microsoft habe ich durch Dividenden die Chance, dass ich dann bis ich dann 60 oder sonst was bin, habe ich dann die Chance, aus den Dividenden alles zu zahlen.
Das stimmt. Das wäre natürlich bei Gold ein bisschen nervig.
Das ist schlimm. Ich würde mit Microsoft gehen. Und als letztes würde ich mit, oh, ich werde es so bereuen. Ich würde als letztes mit Amazon gehen.
Ja, ich glaube, ja, ich würde mich da gerade bei allen Unternehmen, bei vielen ein bisschen schwer tun. Also Microsoft, glaube ich, wäre bei mir auch safe auf der 1 bei den Unternehmen. Meta ist ein Unternehmen, da ich bin kein Fan. Wobei man auch mal sagen muss, Instagram ist schon ein Phänomen, wenn man sich das gerade anschaut. Da haben ja auch vor ein paar Jahren schon manche gesagt, oh, Instagram, die werden, also ich wette, 2025 gibt's die nicht mehr oder spielen gar keine Rolle. Muss man sagen, hält sich schon gut. Also TikTok ist ja faszinierend. TikTok ist ja gerade völlig auf Bilder, wahnsinnig. Also eigentlich ja Videoplattform, aber Videos auf TikTok laufen gerade, sagen wir mal, vornehm ausgedrückt mittelmäßig. Bilder, da macht TikTok auch gar kein Geheimnis draus. Das wird einem ja sogar angezeigt nach dem Motto, Bilder werden 2-, 3-, 4-fach so gut ausgespielt. Also da will man wohl Instagram angreifen, wobei Instagram mittlerweile ja eigentlich ja zur Videoplattform geworden ist und eigentlich keine klassische Bilderplattform mehr ist. Also ist spannend, was da auch vor sich geht.
Aber ist Clubhouse eigentlich noch?
Gibt's Threads eigentlich noch? Gibt's noch, aber ich habe da angefangen nach 2-3 Tagen, interessiert mich irgendwie gar nicht, bin ich gar nicht hängen geblieben. Clubhouse ist tatsächlich eine gute Frage, gibt's das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben?
Weil so dieses Ganze, eigentlich verrückt, dass das nicht funktioniert hat.
Aber weißt du, was interessant ist? Jetzt kommen wir sehr schön von, was wir vorher gesagt haben, von Finfluencern, von Content-Creatern, kommen wir jetzt zu den Plattformen und da sieht man ja, irgendwie gibt's da eine Innovation. Also TikTok hat schon, finde ich, frischen Wind reingebracht, aber dann siehst du Instagram.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wo sie die Reels kopiert haben. Jetzt pusht TikTok Bilder. Wow, Bilder. Also ich habe jetzt nichts gegen Bilder, aber du siehst ja, irgendwie dreht sich das auch alles so im Kreis. Man guckt, was machen die anderen und wo kann ich denen jetzt ans Bein pissen? Und
deshalb fand ich ja Clubhouse so spannend, weil es war dieses Audio-Ding.
Ja.
Was nicht, aber es hat irgendwie nicht, es hat nicht
ja, es getan. War schon am Anfang, war es ja ein krasser Erfolg.
Aber jetzt hört man nichts mehr.
Ich war da auch mal dabei, ich hatte da auch mal so eine Session, da haben wir lustigerweise damals über Aktien auch gesprochen, über große Tech-Aktien. Fällt mir gerade ein, das war eigentlich ganz aber cool. Aber
eventuell war es einfach, das hat ja. Man ja häufig, dass Ideen kommen, dann klappen sie nicht und irgendwann klappen sie. Weil grundsätzlich dieses Clubhouse-Format, das ist nicht verkehrt. Und es ist eine Innovation. Nee,
Audio ist ja auch, sieht man ja an Podcasts, so, Audio ist ja nicht so schlecht.
Ich glaube immer noch, das was immer noch, was heißt unterschätzt, das ist schon eine gigantische Branche, aber das ist immer noch nicht so, ja, Livestreaming, also ich weiß, dass es das schon länger gibt, Leute. Ich bin auch auf Twitch unterwegs, also nicht selber.
Machen wir aber eigentlich auch zu wenig. Haben ja, wir uns eigentlich auch so, vorgenommen, mehr zu machen.
So Livestreaming ist noch sowas.
Fällt aber, mir gerade ein. Das haben wir irgendwie komplett, ist irgendwie komplett hinten runtergefallen. Aber da haben wir noch eine Sache, die wir forcieren können.
Ja, yeah, nee. Also ich
gut, dass wir drüber reden.
Ich bin dann ein Riesenfan. Aber du hast recht, so Innovation auf Plattformebene, also die ja, Tools, ja, die wir dann als Creator bekommen, die sind auch relativ gleichbleibend in den letzten Jahren.
Ist schon homöopathisch alles. Gut, sieht man natürlich auch, wie mächtig diese Player wiederum sind. Zum Beispiel Meta, also da die wegzubekommen. Oder ja, wenn dann einer kommt, dann wird es halt im Zweifel aufgekauft. Also sieht man natürlich schon auch, wie stabil diese Unternehmen sind. Aber trotzdem, klar, Garantie gibt es da keine. Jetzt wollte ich gerade was Spannendes sagen, hab's aber wieder vergessen. Mir fällt aber gerade auf, was ich mir notiert habe, und zwar Oscar-Verleihung war ja. Oppenheimer hat gewonnen und ich muss sagen, ich bin.
Bist
ja,
du so ein Oscarschauer? Du bist so ein richtiger Oscarschauer.
Nee, gar nicht. Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe mir vor kurzem einmal. Nee, ich habe es noch nie. Nein, wirklich nicht. Echt? Ich habe es mir schon öfter mal vorgenommen, aber ich habe dann auch irgendwann
gemerkt. Wird das übertragen?
Ja, ich glaube schon, oder früher hat das immer ProSieben übertragen, aber ich, okay, ich weiß es nicht. Ich habe mir vor kurzem gedacht, ich habe noch nie den Super Bowl gesehen.
Nein?
Nee, auch noch nie. Und ich habe noch nie die Oscar-Verleihung, glaube ich, gesehen. Also vielleicht habe ich mal reingesappt, das kann schon sein, mal 10 Minuten oder so, dass man nachts aufgewacht ist und es ist ja Oscar-Verleihung, aber ich bin noch nie jetzt dafür aufgeblieben und habe mir das noch nie ganz reingezogen.
Krass.
Und bereue es auch irgendwie nicht. Aber trotzdem wäre das mal was, das könnte man mal machen.
Mein Livestream, wir beide nachts ja, ja, gucken die Oscars.
US-Wahl, das ziehe ich mir meistens rein. Das ist ja aber auch nur alle 4 Jahre. Ja,
das werden wir machen. Das Leute, das ist ein Versprechen, mein Versprechen. Dies Jahr über Nacht bei uns.
Ja, machen wir einen Livestream.
Mario und ich ab, weiß ich nicht, 8 Uhr abends, ja, setzen wir uns hier hin, ihr seid dabei und wir streamen die Nacht durch.
Wirst du dir dann so einen Uncle Sam Hut ja, aufziehen?
Es wird nicht geschlafen.
Es wird nicht geschlafen.
Es wird nicht geschlafen.
Und es wird hart gesoffen. Aber ja, darf man das eigentlich auf YouTube noch? Das habe ich mir neu mal gefragt. Darf man, also wenn man jetzt
na, hier... Na, wir trinken ja Tee.
Ja, ja, nee, nur theoretisch. Nicht, dass ich es jetzt akut vor, aber wenn ich jetzt hier ein Glas Rotwein trinken würde, würde das irgendwie gestrikt. Das
ist Traubensaft.
Ja. Aber dann vielleicht wegen der Glasform, weißt du ja wieder, das ist ja mittlerweile ganz gefährlich. Nee, weiß ich wirklich nicht, also keine Ahnung. Wir machen es ja auch nicht, aber würde mich trotzdem mal interessieren. Aber Oppenheimer, was ich eigentlich sagen wollte, ein, ich nenne es jetzt mal normaler Film, ein guter Film, den ich auch gesehen habe, den ich sehr gut fand. Oft gewinnen da ja schon, ja, wobei in den letzten Jahren, finde ich, hat sich es ein bisschen normalisiert. Also früher diese Oscar-Filme, das, ich kann mich da noch gut dran erinnern, man hat die dann geguckt und dann so, oh, Oscar-Film, hat sich dann jedes Mal gedacht, also eigentlich gefällt mir der irgendwie nicht. Also vielleicht ist es dann manchmal zu künstlerisch. Ich habe mir tatsächlich diesen Anatomie eines Falls, der war ja nominiert, ist ja mit deutscher Beteiligung, ich glaube, das ist so eine deutsch-französische, ja, europäische Koproduktion. Ja, das war wieder so ein Beispiel.
Nix war nix?
Ja, also ich fand es schon irgendwie interessant, den Film. Ich fand die Musikgestaltung zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist spannend, das... Der Anfang war auch gut. So die
Musikgestaltung. Achtest du auf sowas?
Ja, die war auch sehr auffällig. Weißt okay, du, da wurde so ein 50 Cent Lied, quasi ein Remix, der wurde da sehr, sehr laut gespielt und quasi als ja, Stilmittel eingesetzt. Das fand ich irgendwie cool, weil das auch gar nicht zum Rest gepasst hat, zur Optik und zum Ort. Und so. Das fand ich schon cool. Aber ich muss sagen, ich fand die Handlung dann relativ schnell langweilig und bin dann auch relativ schnell ausgestiegen. Also ich kann verstehen, dass man den Film gut findet. Ich habe auch irgendwie die künstlerische Anmutung verstanden, aber ich fand es trotzdem langweilig und habe ihn auch nicht ganz geschafft. Also irgendwie, ich glaube nicht mal bis zur Hälfte. Vielleicht schaue ich ihn noch, ich glaube, ich schaue ihn noch fertig, aber...
Guckst du alle immer so die Oscar-Gewinner-Filme?
Nee, aber der ist mir vor ein paar Wochen schon mal irgendwie aufgefallen.
Wer hat eigentlich gewonnen? Sorry.
Oppenheimer, bester Film.
Ach so, okay.
Soweit ich weiß. Und Murphy, Hauptdarsteller, hat auf jeden Fall den Oscar bekommen für beste Hauptrolle. Und Robert Downey Jr. für beste Nebenrolle auch Oppenheimer. Ich glaube, Oppenheimer ist auch bester Film geworden, so weiter. Ich glaube schon, ja. Aber wie gesagt...
Nicht Titanic? Den finde ich gut.
Der hat doch damals... Der war auf jeden Fall für sehr viele nominiert.
Ich glaube, der hat gewonnen.
Ich glaube, der hat ziemlich abgeräumt. War das 98, 99, 2000, sowas, oder?
Tom Cruise hat echt super gespielt.
Ja, Tom Cruise war... Tom Cruise und... Uschi Glas. Also wie Uschi Glas da vorne drauf stand. Waren.
Will Smith als Kate war super.
Jetzt weiß ich, glaube ich, was ich sagen wollte. FOMO, das beste Beispiel, da habe ich mich damals schon so drüber aufgeregt, während der Pandemie. Ich finde, es platzen ja gerade so viele Sachen, die so ein bisschen während der Pandemie aufgekommen sind. Nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon ja im letzten Jahr. Bestes Beispiel ist ja dieses ganze erneuerbare Energien. War ja letztes Jahr eine Katastrophe. Damals aber auch, kannst du dich noch dran erinnern, die Stay-at-Home-Aktien.
Ah ja, ich sehe es, die ganzen Lieferservices.
Auch komme ich gleich dazu, aber Campbell Soup damals fand ich super.
Was war?
Campbell Soup Suppen. Du wirst doch die Dosensuppen kennen. Die gibt's ja schon seit 100 Jahren, das Unternehmen. Die machen zum Beispiel Campbell Soup, Dosensuppen.
Nee, sowas esse ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Da bin ich versnobbt. Sowas würde ich nie essen.
Aber beim nächsten Mal kannst du mal probieren und schauen, wie es schmeckt. Aber die war ja damals gehypt, weil es dann ja diese Stay-at-Home-Aktien gab. Klassiker, Netflix. Damals noch Peloton, auch gehypt. Das ist auch so eine Aktie, wo ich bis heute nicht verstehe, warum man die gekauft hat. Gut, jeder liegt mal schief. Ich auch natürlich, wie wahrscheinlich jeder Investor, aber trotzdem bei Peloton und auch bei Campbell Soup. Damals die Begründung, ja, jetzt decken sich die Leute ein und was weiß ich alles. Und die ist damals auch gut gelaufen, aber ich habe mal nachgeschaut, ja.
Danach war nichts.
Ja, also es wäre jetzt keine gute Idee gewesen, vor allem sie damals auf dem Hoch zu kaufen, auf dem Corona-Hoch, Stichwort FOMO. Ja, das sind halt so klassische Beispiele. Also da irgendwie, wenn ich da früh dran bin und sehe, okay, die ist gerade im Keller oder da ist noch nicht viel passiert, dann kann man das natürlich mal als Zock machen, weil man halt sich denkt, okay, da werden viele draufspringen. Aber nachdem die hochgelaufen ist, also sich dann zu überlegen, okay, kaufen die Leute jetzt wirklich die nächsten 20, 30 Jahre zehnfach so viel Dosensuppen wie in den letzten Jahren, da habe ich mich damals schon schlapp gelacht. Also ja, aber da sieht man mal, was da für Dinge hochgekocht sind. Auch die Lieferdienste, auch haben wir, glaube ich, auch schon öfter darüber gesprochen. Gut, HelloFresh ist jetzt wieder was anderes als jetzt zum Beispiel Delivery Hero, aber ich verstehe einfach dieses Geschäftsmodell nicht. Das ist natürlich, da muss man noch mal unterscheiden, ob ein Geschäftsmodell für einen Kunden gut ist, weil klar, Lieferdienste, glaube ich, für Kunden sich Essen bestellen, ist eine coole, gute Sache. Nutzen wir auch. Ich muss sagen, ich nutze es mittlerweile weniger als früher, aber ab und zu nutzt man schon.
Ich leider sehr häufig.
Ja, also es ist für dich ein gutes Geschäftsmodell, aber deswegen muss es ja noch lange nicht für den gut sein, der das Geschäft betreibt. Und als Investor, als Aktionär halt schon gar nicht. Also das wären wirklich so Aktien. Ich frage mich halt da, wie soll das funktionieren? Also klar, vielleicht kann es sein, dass es irgendwann die Innovation gibt mit super günstigen Drohnen, die das Zeug so schnell hin und her fliegen und ausfahren, dass man auf einmal den Umsatz verzehnfacht. Aber das sehe ich jetzt nicht.
Ja, du hast halt, also ich habe damals schon während der Corona-Phase, damals noch bei Focus Money, einen wütenden Artikel geschrieben.
Ich weiß,
ja, war gut. Das ist einer der wenigen Sachen, die gut waren in meinem Leben. und damals habe ich schon irgendwie durchgerechnet, boah, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz auf den Kopf, aber die waren so hoch bewertet, die waren immer noch nicht profitabel. Und wenn du in der besten, also in der güldensten Zeit, die du haben kannst, Corona, ja, für diese Lieferdienste, immer noch nicht profitabel bist, dann wirst du es nie sein. Das habe ich damals gesagt. Also wenn du jetzt es nicht schaffst, profitabel zu sein, wann dann? Weil die Restaurants waren zu, du musstest es dir so holen. So. Und die waren damals irgendwie so bewertet, dass jeder Lieferbote hätte irgendwie im Monat 500.000 Euro an Bestellungen ausliefern müssen, damit das dann irgendwie gerechtfertigt gewesen wäre.
Das wird schwierig.
Also unmöglich. Das Problem ist einfach, Gastro ist ja low margin. Gerade in diesem Bereich jetzt. Ich rede jetzt nicht von drei Sterne und die sind auch alle nicht profitabel. Aber Gastro ist ja jetzt nicht das profitabelste Geschäftsmodell. Ja, du hast Rohstoffkosten, du hast Personalkosten und all das. So, und dann kommt nochmal der Lieferservice, der auch nochmal seinen kleinen
Backschisch,
ja,
Zuckerl.
Bisschen muss ja was da sein. Wo soll das herkommen?
Ja, und wo willst du skalieren? Weißt du, das ist ja das Problem. Wenn ich mehr ausliefere, mehr Geschäft, immer mehr Kosten. Also ich kann so nie irgendwie hochskalieren und sagen, okay, der Lieferbote, den nächsten, den wir einstellen, der macht das aber
und
gratis.
Ja, und
der macht das unentgeltlich. Das ist halt Schwachsinn.
Und die ganzen Lieferboten, die sind ja schon am Anschlag. Also die kommen immer. Ich meine, ich muss kurz meine Mutter grüßen. Hallo Mama. Die guckt ja jeden Talk und die hat sich letztens Sorgen gemacht, weil ich habe ja ungefähr gesagt, wo ich wohne. Nah bei einem Hotel und nah bei einem Lieferando Station, ja, also Zentrale, wo die ganzen Fahrräder sind. Und das haben wohl ein oder zwei haben das so rausbekommen und sie liest doch alle Kommentare.
Ach so.
So, und dann hat sie gesagt, Sohn, das ist gefährlich. So. Aber ich wohne ja in der Nähe von so einem Lieferando Station. So, ne? Ich sag jetzt in der Nähe. Und ich sehe das ja, also ich sehe die Jungs da mal rein und rausfahren und da sind die ganzen Fahrräder und dann wird das aufgetauscht. Auch was da an Fahrrädern kaputt geht und alles, ne? Also, die machen sich keinen lauen Lenz, da kommt rein, dann wird gehetzt und dann wird wieder, das ist halt, die sind schon auf Anschlag. Da auch Leute zu finden, die das machen wollen, etc. Das ist einfach, dieses Geschäftsmodell ist für mich als Kunden brutal gut. Ja, ich nutze es super gern, aber ich sehe nicht den Kicker für mich als Investor.
Das ist so ein bisschen wie mit diesem Roller-Business. Da habe ich mich jetzt mit den Zahlen nicht genau auseinandergesetzt, aber da muss ich mir nur mal anschauen, wie viele von diesen Dingern kaputt sind. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich das Gefühl, wenn man ab und zu die mal benutzt hat, da ist ja jeder zweite ist kaputt. Ja. Also entweder der Reifen oder das Gas geht nicht oder was weiß ich. Also da hast du einen Verschleiß, das ist ja brutal. Also allein nur wegen des Verschleißes kann das irgendwie gar nicht funktionieren. Ich habe mal gehört, dass wohl gerade in Deutschland haben die wohl massiv unterschätzt so viel Kopfsteinpflaster. Also da kann ich mir auch vorstellen, da gibt's bei uns wirklich sehr, sehr viel, gerade hier ja auch in München.
Voll.
Das hat man wahrscheinlich unterschätzt, ja. Das, wenn du da drüber fährst, da merkst du ja, dass das ganze Ding fliegt ja fast um die Ohren.
Ja, ich finde das spannend, weil eigentlich ist ja HelloFresh und wie sie alle heißen, das sind ja auch irgendwo Plattformen. Lieferando und so. Mhm. Und ich meine, das ist immer der größte Berater Bullshit-Bingo, so ja, wir müssen Plattformökonomie, ja, das ist, ich kann es auch nicht mehr hören. Plattformökonomie ist auch nicht immer geil. Und das sind so für mich die besten Beispiele. Es ist auch manchmal echt blöd.
Weißt du, was mir gerade einfällt, warum, also ich sag's dir, wir sind schreckliche Menschen.
Das wusste ich vorher.
Ja, das war, weißt du warum? Dieses Unternehmersein, das macht einen wirklich zu einem sehr anstrengenden Menschen. Ich war letztens mit der Family essen, Sonntag, Mittag in, ja, nicht in Rosenheim, so im Umland.
Hast du nichts zu tun oder was?
Nee, ich hatte, musste ausnahmsweise mal, wirklich tatsächlich meine Eltern zum ersten Mal gesehen am, ja, was war das?
Am 18.
März. Nee, 10. März jetzt. Zum ersten Mal in diesem Jahr persönlich getroffen. Gut, Mutter war auch mal krank und ich war auch ein paar Mal geschwächelt, aber deswegen muss ich mir da mal Zeit nehmen und habe mich auch sehr gefreut, Family zu sehen. Auch meine Cousine hat jetzt ein Kind und so weiter und so fort. War echt schön, aber in so einem Wirtshaus, das war ganz urig, kultig, ich sage jetzt den Namen nicht aus Fairnessgründen, aber also man denkt sich irgendwie schon immer, ach, das würde ich so machen und das würde ich so machen, obwohl man jetzt kein Gastro-Experte ist, aber man hat irgendwie immer diese Unternehmerbrille auf und denkt sich hier, das kann doch nicht sein, hier das Personal, das muss doch schneller gehen und dann kommt das Essen hier nicht gleichzeitig an den Tisch und dann ist irgendwie das Gemüse, sieht man schon, dass das tiefkühl ist und die Soße und hier, also ich finde, man denkt halt ständig mit dieser Optimiererbrille. Weißt du, was ich meine? Man setzt sich ständig diese Optimiererbrille auf und denkt sich, also wenn das jetzt mein Angestellter wäre und hier das, wenn ich der Chef wäre, würde ich das so machen und so machen. Und irgendwie macht das Spaß, aber manchmal ist das auch anstrengend. Nein,
es ist schrecklich.
Deswegen regt man sich auch über die Politik ständig auf, ja. Weil man sich ja ständig denkt, mein Gott, das kann doch nicht sein.
Aber weißt du, was die Gefahr ist, Mario?
Dass man verrückt wird.
Nein, dass man einen Gottkomplex entwickelt.
Ja.
Erinnerst du dich daran, als Pep Guardiola Dr. Müller-Wohlfahrt erzählen wollte, wie Medizin funktioniert? Das ist genau das. Also wenn du in einer Sache gut bist oder erfolgreich bist und du denkst, du kannst dann auch andere Dinge, die du nicht kannst. Und ich habe das auch. Also wenn ich irgendwo,
aber sei mir nicht böse, das Essen muss und das habe jetzt nicht ich erfunden. Das muss einfach halbwegs gleichzeitig an den Tisch kommen. Beziehungsweise es können nicht drei, vier Mal irgendwelche. Ah, war das jetzt schon da? Ist das schon gekommen? Das geht halt nicht.
Aber hast du es einmal in deinem Leben gemacht? Hast du einmal in deinem Leben in der Gastro gearbeitet? Also länger als 2 Wochen?
Tatsächlich nicht, ja. Glaube ich. Nee. So. Nee, dass das passieren kann, aber trotzdem, es ist halt schlecht. Also klar kann das passieren, aber das macht's ja nicht besser.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch, aber ich war vorher auch schon schrecklich. Ich sag's ja, ich gehe in den Supermarkt und wenn ich reingehe, rufe ich schon zweite Kasse.
Ja.
Dieser nee, Typ das Mensch ich bin ich. Nicht.
Doch. Das habe ich, glaube ich, ich habe das noch nie gemacht. Ich freue mich immer, aber so unangenehm bin ich nicht. Also, dass ich schreie hier, zweite Kasse.
Nee, ich bin der Erste. Ich bin auch manchmal.
Ist also, auch richtig eigentlich, also, aber das mache ich wirklich nicht.
Also
da bin ich zu anständig.
Also manchmal gehe ich auch einfach in die zweite Kasse.
Ja, das ist okay.
Ich leg's einfach drauf und dann werde ich dumm angeguckt, aber dann rufen die ein.
Ja, das ist aber eine gute Taktik.
Ich weiß, es ist schrecklich, aber.
Weißt du, was mir gekommen ist? Gastro, was ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das ist so meine Julia Leischik, was ich wirklich über alles liebe, Kitchen Impossible. Ich finde das...
Zu viel Werbung.
Ja, das kann man ja auf RTL Plus oder wie das heißt, kann man das ja... Ich gucke mir das ja nicht Sonntagabend an und setze mich da okay. Ich gucke das ja, wann ich...
Ist
wann
gutes
ich,
Format.
Wann ja. ich will. Ich finde das wirklich geil. Also ich muss wirklich sagen, Kompliment an die Macher. Tim Meltzer finde ich auch lustig. Lustigerweise, ich mochte den früher gar nicht so. Also ich habe mich jetzt auch nie intensiver mit dem beschäftigt. Aber ich kannte den halt so und irgendwann habe ich mal dieses Kitchen Impossible gesehen. Ganz spät, da gab's das schon seit eben. Ich glaube in der Pandemie, glaube ich sogar, bin ich da drauf gekommen. Weil man dann halt mal irgendwie ja öfter da war als sonst. Und ich glaube tatsächlich, ja, so um den Dreh. Also sehr spät, da gab's das ja wahrscheinlich schon 6, 7 Jahre oder so. Und dann irgendwie sofort Fan geworden. Ich finde Melzer lustig und ich finde das auch wirklich krass, wo die da hinfahren. Das ist ja fast eine Reisesendung, kann man sagen. Auch die Restaurants, also wirklich, ich liebe das. Kommen jetzt gerade wieder neue Folgen.
Ist gut. Ich habe Julia Leischik, jetzt wo du es ansprichst, das ist ja die neue Staffel.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich weine unglaublich. Es ist
immer noch.
Ey, das jedes ist Mal so aufs Neue. Das ist so krass. Da war jemand, der hatte eine spanische Familie, ja. Und dann war sein Großvater, der war noch am Leben, ein spanischer, etwas dicklicher Großvater. Ne? Und dann schreitet er in die Kamera, ganz Spanien soll wissen, ich habe einen Enkelsohn und so. Ich schwöre es, ich weine da jedes Mal. Ich kriege Gänsehaut. Also wirklich, ich sag das, wie es ist. Julia Leischik, ich liebe dich.
Ja, es ist schön, aber irgendwie interessiert mich das trotzdem überhaupt nicht. Das ist irgendwie, das fehlt mir nicht in meinem Leben. Ganz kurz noch, nee, das ist so.
Du bist emotional verkrochen.
Ich bin emotional, ich habe genug Emotionen in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich mich über die Politiker aufrege.
Wann hast du geweint das letzte Mal?
Das ist eine gute Frage. Ja, wegen, als der Kater gestorben ist, letztes Jahr.
Danach war das nie wieder?
Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber ich weine tatsächlich eher vor Freude als vor...
Wann hast du das letzte Mal vor Freude geweint?
Das weiß ich auch nicht, aber das kann...
Dann hast du gerade gelogen.
Nee, aber so, wenn ich, also ich habe manchmal so, ich merke manchmal, weißt du, wenn ich so richtig, manchmal habe ich so Momente, wo ich merke, so, eigentlich bin ich richtig glücklich. Zum Beispiel, das habe ich vor kurzem, kann sein, ich habe nicht geweint, aber so, dass man so gerührt ist, weißt du, also weil wir haben ja dann einen neuen Kater geholt, also der alte Kater ist gestorben am 24. August 2023. Und ich bin dann jemand, ich muss schon zugeben, ich glaube, ich hätte erstmal keinen neuen geholt, allein schon, weil ich Angst hatte. Irgendwie hast du ja dann auch ein blödes Gefühl, so nach dem Motto, oh, der ist gestorben und der war ja noch nicht mal 5. Und dann gleich ein neuer. So irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich das respektlos finde, aber es ist so.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, einfach so, ach ja, der Tod ist, holen wir einen neuen. Und das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, dass man dann halt auch Angst hat, also erstens vergleicht man, wird der ganz anders und irgendwie ist es halt komisch. Man macht sich ja halt Gedanken und denkt sich, oh, das kann ja gar nicht so gut werden wie davor und ja, halt viele Gedanken. Und dann denken, ich hätte erstmal gesagt, na komm, erstmal nicht, aber dann, ja, weißt ja, wie die Frauen sind, dann musste ein neuer her, ich glaube dann am Mitte Oktober, gut, waren dann nicht mal 2 Monate, haben wir den geholt und ich habe mir gedacht, also irgendwie, weiß ich nicht. Und dann sind die am Anfang ja auch anstrengend, wenn die, klar, sind Babys und ja, müssen sich eingewöhnen und machen viel Schwachsinn. Und dann war ich schon am Anfang richtig bedient. Die ersten 2 Wochen, weil dann hauen die auch nachts rum und so. Und ich muss sagen, ich habe mir schon gedacht, mein Gott, das war wirklich eine dumme Entscheidung. Aber ich muss sagen, der hat sich jetzt echt super eingelebt. Das wurde dann immer besser. Und ich hatte neulich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich Wahnsinn. Irgendjemand da oben oder das Universum oder was weiß ich, muss dich irgendwie mögen, weil der ist so toll und der ist irgendwie... Also wir haben jetzt schon Witze gemacht, dass er irgendwie einfach so der Alte in dem Henry weiterlebt, weil er sieht ihm jetzt nicht komplett ähnlich, aber so ein bisschen, auch wie er sich, teilweise wie er geht, wie er sich bewegt, selbst Geräusche, die er macht, wie er sich benimmt, also sehr ähnlich. Irgendwie ist er aber trotzdem ganz anders und ja, ich muss sagen, ich hatte neulich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich Wahnsinn, also hätte ich mir nicht besser ausmalen können. Das klingt dann so blöd, aber hätte ich mir nicht vorstellen können. Und man hat dann schon wieder fast ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich dann bei dem Gedanken ertappt, eigentlich ist es, und da habe ich mich fast geschämt irgendwie, ich habe mir gedacht, eigentlich ist es fast noch besser als vorher. Und da denkt man sich dann, Mensch, das ist eigentlich total dumm und irgendwie auch unfair. Aber es ist ja schön, wenn man sich freut, wenn es schön ist, wenn es ja, funktioniert. Und das ist auch krass, wie man das merkt am Anfang, wie man sich da so aneinander gewöhnen muss und dann jetzt schon nach wenigen Monaten, dass man, was man dafür ein Verantwortungsgefühl hat, dass man, wenn man aus dem Haus geht, hat man irgendwie schon ein schlechtes Gewissen und das ist Wahnsinn, ja, wie sich da so eine Beziehung aufbaut. Und man merkt ja auch, dass das so gegenseitig ist. Dass man dann, man kann ja auch nicht ins Bad gehen ohne, oder in die Dusche, dann wird sich sofort beschwert. Der hat neulich rumgeschrien, du. Ich habe, glaube ich, 3 Minuten geduscht und der ist schon komplett ausgerastet, weil ich kurz weg war. Faszinierend. Ich wollte aber noch über die Politiker kurz reden, über Katharina Stoller, wie auch immer.
Harter Bruch jetzt hier.
Ja, harter Bruch. Nicht, dass wir uns jetzt zu wohl fühlen. Ganz kurz noch, ja, Bürgergeld verdoppeln, 20-Stunden-Woche. Und ich habe Joe Ackermann neulich gehört bei Steingart im Podcast. Da haben sie auch ja über Leistung gesprochen, beziehungsweise er hat das angebracht und gemeint, ja, also er kennt Deutschland gar nicht wieder. 30 Stunden, er hat 30 Stunden arbeiten gesagt und gemeint, ja, also das ist ja gar nicht mehr Deutschland, so wie wir es kennen. Er ist ja Schweizer, hat natürlich auch lange in Deutschland gearbeitet als CEO der Deutschen Bank. Und er hat dann auch gesagt, ihm ein Zitat, JFK, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Mir ist das ein bisschen zu patriotisch, ein bisschen zu überhöht, aber trotzdem die Frage, ja, machst du dir Sorgen auch um die Generation? Denn ich habe mich ja auch beschwert über diese Forderungen von der grünen Jugend, also Bürgergeld verdoppeln, 20-Stunden-Woche. Ja, da wird ja schon ganz anders.
Die Grünallergie.
Und dann gab es aber einige Kommentare nach dem Motto, ja, also unsere Generation will sich halt nicht mehr zu Tode arbeiten. Wie schätzt du das ein? Weil es ist natürlich richtig, wenn wir das Ziel haben, weniger zu arbeiten, dann gehe ich da ja mit. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sagen, okay, die Menschheit soll in 200, 300 Jahren härter schuften, als sie jemals geschuftet hat. Natürlich ist das ein ehrenwertes Ziel, aber die Frage ist ja, komme ich zu diesem Ziel, wenn wir jetzt morgen alle sagen, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Also gerade sowas wie die Implementierung von KI, von Automatisierung und Co., das muss ja erstmal geschehen. Wenn es überhaupt klappt, das ist ja die Frage. Aber ich bin da optimistisch. Aber ich glaube, das wird erstens viel länger dauern, als viele glauben. Und ich glaube, es muss davor auch erstmal noch viel mehr Gas gegeben werden,
es ist,
um dahin zu kommen. Und da frage ich mich schon, was läuft da falsch bei man so, ach, ich arbeite mich jetzt nicht kaputt. Ja, gerne, mach das, aber warum soll ich dir das finanzieren?
Nein, es sind grundsätzlich unsere Elterngeneration war eine Generation, die und unsere Großelterngeneration, die sich über ihren Fleiß stark definiert hat und damit auch das Land aufgebaut haben. Es ist aber aus rein egoistischer Sicht, und das ist gar nicht wertend gemeint, Egoismus kann auch was Gutes sein, ist überlebenswichtig, es ist nichts Erstrebenswertes daran, mit 50 einen Burnout zu haben. Ist es nicht. Und es ist auch nichts Erstrebenswertes, nicht dabei zu sein, wie seine Kinder groß werden und sonst was. Und dieses Schicksal haben viele in meiner Elterngeneration. Ich sehe das bei Freunden etc. Ja, die sind beruflich super erfolgreich, super strebsam, ja, 70, 80 Stunden Wochen, aber sind dann jetzt in einem Alter, kommen jetzt in ein Alter, so 60, ne, wo die echt kaputt sind. Und das sieht meine Generation. Ich gehöre auch zu der Generation, ja. Ich bin ja noch, zähle ich zu den 20ern. Und wir haben das gesehen. Wir sind vielleicht sogar mit so einem Vater groß geworden. Ich jetzt glücklicherweise nicht. Ja, der war auch sehr fleißig, aber der hat viel Zeit mit mir verbracht. Und die sehen jetzt, hey, meine Eltern waren fast vielleicht nie da. Mhm. Zumindest der Vater. Und jetzt ist er krank. Dass ich das nicht auch haben möchte, diesen Lebensweg, finde ich, ist absolut verständlich. Und daher, glaube ich, rührt auch viel. Und dazu kommt, dass es ja dadurch, dass mein Vater oder meine Mutter auch, hauptsächlich war es halt der Vater in dieser Generation, so hart gearbeitet hat, habe ich halt jetzt den Lebensstandard, um mir das jetzt aussuchen zu können. Das wird dann häufig vergessen. So, dadurch, dass er so hart gearbeitet hat und jetzt kaputt ist, zum Teil zumindest, kann ich mir das jetzt erlauben, diese Frage zu stellen. Ist das jetzt verwerflich? In erster Linie würde ich sogar sagen, nein. Aber es gibt zwei Punkte, die verwerflich sind, wenn ich so denke. Das eine ist meine Anspruchshaltung, die ich dann habe. Und wenn ich sage, ich möchte weniger arbeiten, ich möchte weniger leisten, dann kann ich nicht erwarten, dass ich dasselbe bekomme. Das ist das eine. Und wenn du dir mal ansiehst, wie so die Gehaltsvorstellung meiner Generation ist, etc., dann ist da eine Riesendiskrepanz.
Das ist ja das Problem.
Und es gibt noch ein zweites Problem. Wenn ich Leute, die denselben Lebensweg wie unsere Elterngeneration gehen wollen, ja, die jung sind, aber trotzdem nach oben kommen wollen oder sonst was beruflich, denen das madig zu reden. Und das als etwas Falsches abzustempeln. Das ist das zweite Problem, was ich damit habe. Wenn jemand für sich sagt, hey, ich möchte weniger machen, aber ich bin auch mit weniger zufrieden, okay. Ganz ehrlich,
Es hat ja noch eine Dimension obendrauf. Es ist ja nicht nur madig, sondern ich will sie ja sogar noch im Endeffekt bestrafen. Also wenn ich jetzt fordere, ja, hier alles wegbesteuern, das ist ja noch irrer. Ich quasi sage, ja, okay, weil dann ist ja wirklich der arbeitet, der Gas gibt, ist ja dann
vollkommen
wirklich der
richtig. Dumme. So. Und leider ist das der neue Standard geworden. Ich habe immer gesagt, meine Generation ist Weltmeister darin, die Messlatte für sich selbst nach unten zu schrauben und für alle anderen nach oben. So. Und diejenigen, die Leistung bringen wollen, die sollen dann für das aufkommen, für meine Mittelmäßigkeit. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber Deutschland ist dann nicht das einzige westliche Land, was jetzt in diesem Wohlstand ist, wo das Problem herrscht. Das hast du eigentlich überall. Und es ist schwer, Menschen Hunger beizubringen, wo der Kühlschrank immer voll war.
Ja, das ist ein Problem. Du hast es gerade gesagt, Elterngeneration oder auch Großeltern haben das Land aufgebaut. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht falsch verstehen, ich will diese Leistung in keinster Weise irgendwie schmälern. Es geht aber nur darum, dass wir natürlich gerade fast ein, ja, ich will es nicht Problem nennen, ich muss aufpassen, dass ich es richtig ausdrücke. Aber es ist natürlich, da haben wir auch mit Professor Rieck neulich drüber gesprochen im Lockerroom Talk, es ist natürlich leichter, etwas aufzubauen, was am Boden liegt, als etwas, was schon sehr weit oben ist oder auf gutem Niveau ist, noch besser zu machen. Also wenn was in Trümmern liegt, ist es natürlich ja einfacher. Also einfacher natürlich nicht hinsichtlich der Arbeit. Das ist natürlich so gesehen körperlich, emotional viel, viel schwieriger. Allein was man natürlich davor auch mitgemacht hat, das meine ich nicht. Die Leistung ist sicherlich größer, aber trotzdem ist es natürlich von null zu starten einfacher als jetzt ja von 100 dann nochmal auf 105, 120, wie auch immer. Und ich glaube, das ist aber auch, wie du sagst, so eine Selbstgerechtigkeit, dass man sagt, ja, uns geht's ja gut und
richtig.
Und wir müssen jetzt schauen, dass es irgendwie, keine Ahnung, wir können uns doch jetzt leisten, hier das und das und das. Und das ist halt auch wirklich sehr, sehr gefährlich aus meiner Sicht. Denn wer jetzt gerade nicht merkt, dass wir uns eher in eine Negativspirale bewegen. Und das hat sehr, sehr viele Dimensionen. Da haben wir letztes Mal, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen, von Demografie über auch die Stimmung und so weiter und so fort. Und wer jetzt glaubt, wir kommen in einen Modus, wo wir weniger arbeiten können, indem wir jetzt alle sagen, ja, sehe ich doch nicht ein. Also ganz ehrlich, arbeiten, also weiß ich nicht. Also wer das glaubt, der ist halt schon wirklich schief gewickelt, weil das ist halt Wahnsinn. Und wenn du mal in so eine Negativspirale kommst, dann glaube ich, wird's halt sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Mario, im Gegenteil, du kommst halt immer, glaube ich, mehr
wo ist die, ja, nach unten. Du hast recht, aber wo ist die Negativspirale für jemanden, ich skizziere jetzt extra das Bild, der in Berlin Gender Studies studiert und der Vater den Mini vor die Haustür stellt. Wo soll diese Person...
Ja, das ist ja das Problem, dass die halt im Endeffekt nicht viel zu verlieren haben oder dass es, ja...
Weißt du,
spätrömische Dekadenz,
um wie das Westerwelle ja, ausgedrückt aber, hat. Aber wir wären das erste Land, die diese spätrömische Dekadenz irgendwie anders übersteht und es irgendwie anders macht. Es ist vielleicht muss es einfach so sein. Das klingt super blöd, aber ich habe aufgehört zu glauben, dass man was an dem Denken der Menschen ändern kann. Es ist, wie es ist. Und es wird diesen Abstieg dann geben.
Es müssen wir nochmal unterscheiden. Es ist ja jetzt ein Unterschied. Weißt du, wenn sich jemand leisten kann und von mir aus stellt dann der Vater da, was weiß ich was, von mir aus stellt er ihm ein Ferrari hin, das ist ja mir wurscht, kann ja jeder machen, was
er will. Wir können es uns noch leisten.
Ja, aber das Problem ist ja, dass ich generell dann eine gewisse Lähmung habe. Was ich wirklich schlimm fand bei der grünen Jugend, gar nicht diese Forderung, also die finde ich auch dämlich und hirnverbrannt, aber viel schlimmer finde ich solche Aussagen wie, warum soll ich mich in einer kaputten Welt kaputt arbeiten? Also man muss sich auch mal fragen, was macht das mit jungen Leuten? Also wir, gut, du bist jetzt ein bisschen jünger, aber also ich bin in der Zeit aufgewachsen und da hatte ich sicherlich auch Glück und da kann ich auch dankbar sein. Da hatte man das Gefühl, alles wird besser. Also da bist du nicht jeden Tag mit irgendwelchen Horrornachrichten konfrontiert worden und nicht irgendwie, ja hier, das ist alles kaputt und Klima und hier und Krieg und es ist sowieso alles sinnlos. Und ich glaube, das ist halt auch für junge Menschen echt happig. Und ich finde das auch nicht gut, wenn ich eine gewisse Position innehabe, egal bei welcher Partei, dass meine Aufgabe ist, also wirklich so auf unterstem Niveau nur nach dem Motto, ah, ist doch eher alles scheiße, ist egal, ja, können wir es. Also das finde ich gefährlich und ich glaube, dass das auch für die Psyche von jungen Menschen nicht gut ist, weil ja so nach dem Motto, ach, ist egal, was du machst, bringt eh nichts. Also die Welt ist eh schon kaputt und da muss ich sagen, muss man sich schon mal hinterfragen und das ist was ganz anderes, als zu sagen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ich will mich es geht ja nicht ums Kaputtarbeiten, es geht mir um die kaputte Welt. Und das ist einfach mal aus meiner Sicht absoluter Bullshit. Also dieses, das ist ja wirklich, also das ist eine Mischung aus Verschwörungstheorie, Crash-Prophet, Weltuntergangsprophet, also das ist ja was Sektenhaftes. Ja, also zu behaupten, nee, das widerspricht ja auch allen Fakten. Also zu behaupten, dass diese Welt schlechter ist als vor 50 Jahren zum Beispiel,
ich widerspreche,
das ist einfach
gar nicht
Bullshit.
Aber Mario, es gibt ja, ich habe das Sprichwort schon mal gesagt, du kannst einem Esel das Springen beibringen, aber es bleibt ein Esel. Wenn wir jetzt diesen klassischen jungen Grünwähler, sonst was, möchte nicht arbeiten, ne, alles kaputt, alles egal. Selbst wenn wir den aufzwingen würden, ihr müsst mehr arbeiten, das Denken verändert sich nicht.
Das stimmt.
Das Ding ist vorbei, weil es uns so gut geht. Das Ding ist durch. Wir werden es nicht ändern können. Egal, wir können noch so viel darüber sprechen und sonst was. Das bleibt.
Aber ich glaube,
die werden dich auch nicht überzeugen können von ihrer Weltsicht.
Es geht nicht um überzeugen, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Diskurshoheit in den letzten Jahren gegeben hat.
Ja, aber es geht um Überzeugung.
Ins Absurde. Ja, aber Überzeugungen, meinst du nicht, die entstehen auch oder sind noch einfacher zu gedeihen, wenn man dann das Gefühl
Richtig.
Hat, es denken alle so.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da dagegenhalten, dass
ja.
junge Leute auch merken, ja, es gibt noch andere Meinungen und ich muss mich jetzt nicht schämen, wenn ich sage, ja, eigentlich, oder ich muss mich nicht falsch fühlen, wenn ich vielleicht die Welt nicht so schlecht sehe
hab
und
ich ja
wenn
gesagt.
Ich noch Ziele habe. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man
hab
da
ich ja
auch
gesagt,
Orientierung gibt.
Zu diesem Satz, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst, frage dich, was du für dich selbst tun kannst.
Und dass wir, da gebe ich dir völlig recht, dass wir hier so eine Knallbirne wie Katharina Stoller nicht überzeugen, die will ich auch gar nicht überzeugen, das ist mir auch völlig egal. Da ist der Zug natürlich sowas von abgefahren, aber trotzdem glaube ich, müssen wir entgegenwirken, dass solche Parolen ja, unverbrauchte junge Menschen versauen.
Ja, aber es ist.
Und ich glaube, es gibt da auch noch
du hast recht,
viel
aber
Positives, was man den Leuten
mitgeben kann. Ich möchte nicht zum Don Quixote werden.
Nicht?
Nein.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Dann lieber egoistisch sein und auf sich selbst schauen.
Ja.
Auch wenn es einem schwer gemacht wird.
Wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist sich um jeden gekümmert.
Ja, es gibt trotzdem Menschen, die Hilfe benötigen. Und ich finde, in einem Land sollte es auch, guck mal, das ist dann auch wieder zu schwarz-weiß gedacht. Ich bin liberal denken, du auch, das ist kein Geheimnis, dass wir so denken. Aber ich bin jetzt nicht radikal in meinen Ansichten. Und dass es in einer Gesellschaft Auffangsysteme geben soll für Leute, die mal eine Schwächephase haben oder sonst was, finde ich super. Finde ich richtig. Die Frage ist halt, ob dieses Auffangsystem zum neuen Standard wird.
Du wirst es so finanzieren.
Ja, ja, tue ich jetzt schon.
Ja, tun wir jetzt schon, aber ist die Frage, ob es einem dann irgendwann mal zu bunt wird. Eine spannende Sache habe ich noch, weil du hast gerade schon wieder über die Mittelmäßigkeit geschimpft. Ich habe neulich aber eine interessante These gehört, und zwar Mittelmaß gewinnt immer. Ich habe mir erstmal gedacht, okay. Aber ich fand einen interessanten Gedanken, und zwar, dass derjenige, der auf Perfektion setzt, dass der halt im Zweifel sehr spät oder nie startet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein schönes Learning, das wir gezogen haben, dass wir gerade letztes Jahr mit einem neuen Projekt gestartet sind, wo wir dann auch gesagt haben, boah, das war eigentlich zu früh, das war eigentlich zu schnell. Aber, wie mit dem Kater, heute, glaube ich, sind wir froh, dass wir gestartet sind, weil wir so viele Learnings mitgenommen haben und so viele Sachen jetzt schon verbessert haben, also letztes Jahr schon jetzt nochmal massiv verbessern. Und die Frage ist, wäre jetzt schon der Punkt gekommen, wo wir gesagt hätten, ja, es ist alles perfekt, wir sind jetzt, vielleicht wären wir letztes Jahr gestartet, vielleicht würden wir jetzt starten, ich weiß es nicht, aber dann wären auch einige Sachen schiefgegangen, weil halt dann gewisse Sachen sich erst in der Praxis zeigen. Ich fand das einen ganz interessanten Ansatz. Also man sollte natürlich nicht immer Hals über Kopf alles hier und da und hin und her springen und das, aber trotzdem, dieses Starten, auch wenn es eine Weisheit ist, ist schon auch ein Geheimnis.
Ja, das sind
lieber,
aber
lieber mittelmäßig starten und dann sehr, sehr, sehr schnell verbessern, als ja nie zu starten oder sehr, sehr spät zu starten.
Aber dann gewinnt nicht das Mittelmaß. Das Mittelmaß
beim Genau, du darfst halt nicht da stecken bleiben.
Ja.
Das ist sonst nicht gut, ne?
Nee.
Aber ja, war ja auf YouTube auch so. Wenn ich mir heute die ersten YouTube-Videos anschaue, dann ich schäme mich dafür nicht, aber das ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, das
es wäre traurig, auch wenn es anders wäre.
Ja. Genau, darum geht's ja. Also wer sich für seine ersten Projekte, Machwerke nicht schämt oder zumindest drüber lachen muss, weil man sich denkt, okay, das
war. Ich liebe mein erstes Video, von da an ging es nur bergab. Wie bei den Buddenbrocks.
Mein Löwe, danke dir. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Und gerne Daumen nach oben. Danke dir.
Viel heute besprochen.
Viel heute besprochen.
Was schreiben wir denn jetzt auf Thumb?
Das weiß ich noch nicht. Irgendwas Lustiges. Das Ding ist durch. Oder nicht, das mit Frankreich.
Nix läuft. Nein, bitte nicht. Ich liebe, nein, das muss ich mal sagen. Ich liebe Franzosen. Aber diesen Witz gibt's ja. Frankreich wäre toll ohne die Franzosen. Ja, ja. Ne? Das war...
Es gibt sehr viele Witze über Frankreich, aber die erzähle ich jetzt lieber nicht, weil sonst gibt es hier noch Probleme mit der Aufsichtsbehörde. Ich überlege mir das nächste Mal einen, für den man erzählen kann.
Oui, oui, Monsieur.
Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.